Ja, ein gutes Lied. Gib mir den längeren Atem, Herr. Ich glaube, da könnte manch einer mitgehen, auch mit diesen Worten des Liedes. Wie oft haben wir das Gefühl, so jetzt schnürt mir der Hals schon zu und mir fehlt schon wirklich die Luft. Und dann schreien wir dem Herrn in dieser Situation, dass er uns wirklich genug Kraft und Atem gibt, um weiter zu machen. Und ich glaube, dass der Abschnitt, in dem es heute auch so gehen wird, der passt auch so ein bisschen dazu. Und da geht das auch in solchen Situationen oder wird es darum gehen, wo man das Gefühl hat, es geht nicht mehr weiter. Und was mache ich denn in solchen Augenblicken, wenn ich das Gefühl habe, es geht nicht mehr weiter, ich habe keinen Atem und es wird finster um mich herum. Und die Zeiten kennen wir ja alle. Ja, ich möchte alle begrüßen zu unserer Bibelbetrachtung im Jesaja-Kapitel. Dort sind wir unterwegs gemeinsam schon seit einigen Monaten. Unser Prophet Jesaja genannt haben wir den, muss ich anmachen, so, genannt haben wir den ja, ein Prophet mit dem Fernglas. Gott hat Jesaja so viel Gnade geschenkt, so vieles sehen zu dürfen und so vieles niederzuschreiben und Dinge, mit denen er wahrscheinlich selber so vieles überhaupt nicht anfangen konnte, nicht so richtig. Er schrieb zwar und ich kann mir vorstellen, dass er mit vielen nicht so wirklich was anfangen konnte. Und so da in dem Thema, in dem wir jetzt sind, ist ja auch etwas Besonderes. Und das, was Gott ihm offenbart hat, ich glaube nicht, dass Jesaja das wirklich in vollen Umfang erkennen konnte, wer damit wirklich gemeint hat, welche Kraft er wirklich besitzt und was er alles bewirken wird. Ja? Und wir reden davon, wen hat Jesaja gesehen? So, jetzt stockt es mal. Mach mal weiter. Ich gucke mal jetzt, weiß nicht, woran das liegt. Ja. Jesaja sah etwas Besonderes, was Gott ihm offenbart hat. Und das haben wir in den letzten Zeit auch schon gesehen. Und letzte Bibelbetrachtung ganz besonders auch angefangen zu beleuchten. Und zwar den Gottesknecht. Jesus Christus. Und wir, wenn wir das jetzt lesen, wir können das sehr gut nachvollziehen, wir können es verstehen, weil das, was er beschreibt, können wir nachvollziehen und haben das auch schon im Neuen Testament gelesen und hat Gott uns offenbart. Und einige Bibelausleger und auch einige selbst Bibelübersetzungen haben eine Bezeichnung für diese Abschnitte im Jesaja und nennen Abschnitte da, wo es um Jesus geht, wo das um den Knecht Gottes und wo Jesus damit gemeint ist, der Gottesknecht, nennen das so wie Gottesknechtlieder. Und insgesamt haben wir im Jesaja-Buch 4 diese Gottesknechtlieder. Und wir haben einige schon betrachtet und wir selber sind jetzt auch letztes Mal und heute so am Ende sind wir in dem dritten Lied. Und ich dachte, ich werde uns mal vielleicht einfach mal so eine Übersicht geben, dass wir uns mal daran erinnern, wo hatten wir diese Lieder und um worum ging's? Ja, Nick, irgendwie musst du mir wahrscheinlich helfen. Entweder ist die Batterie leer oder was auch immer. Ja. Also, wir haben das erste Gottesknechtlied zusammen betrachtet in Jesaja Kapitel 42 ab Vers 1 und 6. Und ich werde uns mal ein bisschen daran erinnern und wir lesen das mal kurz. Da haben wir das erste Gottesknechtlied, wo Christus beschrieben wird. Und da heißt es, siehe, das ist mein Knecht. Ich halte ihn und meine Auserwählten, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien, noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichtet. Und die Inseln werden warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr gewächst, der dem Volk auf ihr den Odem gibt und den Geist denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden. Das erste Gottesknechtslied. Und hier wird das deutlich, was hier beschrieben wird. Hier geht es darum, dass der Geist Gottes, dass er vom Geist Gottes gesalbt wurde, in Sanftmut handeln wird, trotz aus augenscheinlicher Misslingen seine Mission erfolgreich abschließen wird und dass die Rettung der Heiden wird er vollbringen, der Messias. Also im ersten Gottesknechtslied wird das uns beschrieben. In dem zweiten, das ist gar nicht so lange her, was wir durchgenommen haben. Ich werde den Abschnitt jetzt nicht lesen, weil er etwas länger ist. Das war, glaube ich, vor 2 Wochen haben wir das betrachtet. Und zwar in Kapitel 49. Und da haben wir Folgendes von dem Gottesknecht lernen dürfen. Dass er bei seinem ersten Kommen von Israel verworfen wird. Danach die Botschaft des Heils den Heidennationen bringt, später für sein Volk zum neuen Bund mit Gott wird und dann Israel, alle Juden, in sein Land sammeln wird. Und da erinnern wir uns, da hat Johann uns einiges erzählt, wie das geschieht praktisch. Ja, wie Gott das zusammenführt, wie Israel gesammelt wird. Ja. Und in diesem Zusammenhang, da haben wir dieses Gottesknechtslied betrachtet in Jesaja 49. Und dann, letzte Bibelstunde, da hatten wir das dritte Gottesknechtslied, wo es um Jesus geht. Und da werden wir gleich noch mal kurz einsteigen, da das Ende des Liedes noch betrachten. Und das vierte Gotteslied wird uns begegnen in den nächsten Wochen, wenn wir hier Bibelstunde haben werden, eins der wahrscheinlich bekanntesten Kapitel in dem Buch Jesaja, Kapitel 53, wo wir das ja eigentlich fast jeden Monat zitieren, wo wir das lesen, wo wir versuchen mit, ja wirklich sozusagen einzutauchen, in dieses Geschehen dort auf Golgatha, wie Gott Jesaja als ob nimmt und neben Jesus hinstellt und er das Ganze miterlebt, wie Christus leiden musste, wie er alles auf sich nehmen musste. Das vierte Gottesknechtlied in Kapitel 52 und 53, wo der leidende Messias beschrieben wird. Also kommen wir jetzt zu der letzten Bibelstunde, die wir angefangen haben, zu dem dritten Gottesknechtslied, was wir letztes Mal schon angefangen haben zu betrachten. Und einfach nochmal, damit wir besser die letzten Verse nochmal verstehen können und wie er die Überleitung auf die Verse dann 10 und 11 macht, lese ich uns mal das Gottesknechtslied sozusagen noch einmal ab Kapitel 50, Vers 4. Lese ich uns den Abschnitt nochmal. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir, darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lass uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott der Herr hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie Kleider zerfallen, die Motten fressen. Das dritte Gottesknechtslied. Und Folgendes wird uns hier deutlich oder wird uns hier gezeigt in diesem Lied. Erstens, der Gottesknecht wird vom Vater geschult. Das heißt, er bezeichnet sich als jemand, der ein Hörender ist. hört wie ein Junge hört. Das heißt, das, was ihm der Vater sagt, das macht er. Das setzt er um, das nimmt er an, das hat er verstanden, also nicht nur gehört, sondern als ein Jünger ist derjenige, der das hört, der das verinnerlicht und der das auch umsetzt. Und hier beschreibt, wird uns Gottes Knecht beschrieben als solcher, der das verstanden hat und der als solcher ist. Und zweitens, dass er bei seinem ersten Kommen also leiden musste. Da erinnern wir uns an diese Begriffe, so wie das hier beschrieben wird, dass er Schmach leiden musste, dass sein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel, ja, dass an seinem Bart gerauft wurde und so weiter. Das ließ er alles über sich ergehen. Und das Dritte, was er hier nochmal, was hier deutlich wird, dass er sich diesem Leid nicht entziehen würde, sondern dass er sich dem stellt und durchgeht. Und da können wir uns noch erinnern, zum Schluss, da wurde es gesagt, dieser Begriff, darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie Kieselsteine, denn ich weiß, dass ich nicht zu schanden werde. Und dann versucht er das noch einmal, und diese Verse folgten dann, das noch mal deutlich zu machen. Ich bin mir dessen sicher, dass das, was ich mache, richtig ist. Ich habe das von Gott verstanden. Ich habe meinen Auftrag verstanden. Und ich bin mir felsenfest überzeugt, so wie Kieselsteine, dass ich das durchziehen werde. Und dann, und das macht er mit Nachdruck und sagt nochmal in den Versen 7, in den 8 und 9 sagt er, er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir darüber rechten? So sicher fühlt er sich und geht voran. Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich verdammen? Ja, so sicher ist er in dem, was er macht. Ich bin an dieser Stelle stehen geblieben und war so ergriffen davon. Ich sagte, wieso konnte Jesus das sagen? Und können wir für uns an dieser Stelle etwas ableiten, für uns als gläubige Menschen heute, wenn wir mit Jesus unterwegs sind? Und ich dachte, ja, das können wir. Hier stellt sich Jesus als einen dar, der sagt, ich bin ein Jünger, der hörte, der das Wort Gottes, das, was Gott sagte, hörte und ich habe es verstanden. Und ich war mir so sicher, dass das, was ich mache, genau richtig ist. Auch wenn es mit Pein, mit viel Schmach, mit viel Spott, mit viel Schande zu tun hat. Aber ich habe verstanden, dass das, was ich mache, richtig ist. Und da können Menschen kommen, da kann die Welt kommen, mich anklagen, mit mir rechten. Aber ich bin mir dessen so sicher, felsenfest sicher, ich werde das durchziehen. Und ich habe mich gefragt, ist es nicht in unserem Leben eigentlich ähnlich so? Wenn wir zu Menschen werden, zu Jüngern werden, die hörende Jünger sind, die plötzlich verstanden im Leben haben, was Gott wirklich meint für mich, wie leben wir dann plötzlich? Was passiert in unserem Leben? Ich dachte plötzlich an Mose. Als Mose verstanden hat, dass er wirklich das Werkzeug Gottes ist und dass Gott ihn gemeint hat, dass er mit ihm sein Volk retten wollte, war irgendetwas, was Mose im Weg stand? Nein, der ist gegangen. Er hat sich zwar schwach gefühlt, schaffe ich das oder nicht, aber er war sich dessen sicher. Warum? Weil er verstanden hat, was Gott meint. Und er ist gegangen, wieder zurück zu dem Pharao und wusste nicht, was alles passiert und alle konnten mit ihm rechten und ihn vielleicht anklagen. Das war ihm egal an der Stelle, weil er wusste, wohin er geht. Wie war das mit David? Vor Goliath zu gehen. Er hat verstanden, Gott ruft ihn. Für diese Aufgabe hat Gott ihn gerufen. Dann war ihm der Goliath in dem Moment gar nicht so groß. Für all die anderen rundherum schon, aber für ihn nicht. Ihr Lieben, dachte ich an Paulus, an Petrus, als die plötzlich vom Hohen Rat standen und beschuldigt wurden und so weiter und das Zeugnis für Gott ablegen mussten. Waren sie sich unsicher? Nein. Warum nicht? Weil sie Gottes Sprache verstanden haben mit ihrem Leben. Und dann dachte ich an mein persönliches Leben. Wie ging es mir? Und dann erinnerte mich an Bartlieb Springer in der Zeltevangelisation. Als ich da in den Reihen saß und die Predigt Gottes, das Reden Gottes hörte und die Stimme Gottes verstanden habe, was er von mir wollte, dann interessierten mich die über tausend Leute, die da saßen, was die meinen, was die sagen würden, was die denken würden, spielte das für mich gar keine Rolle mehr. Ich ging nach vorne und wusste, das ist der richtige Weg. Wie ist es, wenn es um die Berufung geht, in die Mission? Wenn Gott Menschen beruft zu einem Dienst und die verstanden haben, dass Gott das will, dann spielen all die Gefahren, all die Schmach und vielleicht Verspottung und Gefahren, die auf einen wartet, plötzlich keine Rolle. Wisst ihr, ich musste auch dran denken mit Danny, als damals wir nach Wittmund plötzlich berufen wurden. Viele sahen so viele Schwierigkeiten um sich herum. Aber wir haben gemerkt, Gott hat zu uns gesprochen und hat gezeigt, das ist der richtige Weg, den wir gehen. Wir haben all die Schwierigkeiten gar nicht gesehen, auf das, was auf uns zukommt. Das ist nur klein, das ist nur ein kleiner Vergleich, gar nicht mit dem richtig zu vergleichen, was Jesus durchgemacht hat. Aber ich fand das Prinzip hier, was Gott uns weitergibt, so wichtig und war mein Gebet an dieser Stelle und soll für uns auch sein. Lieber Vater, schenk mir ein hörendes Herz auf dein Reden. Und ihr Lieben, wenn er uns ein hörendes Herz schenkt, das ist so was Gewaltiges. Wenn wir sein Reden verstehen und sein Willen für unser Leben, dann können wir plötzlich sagen, ja, mit seiner Kraft, ja, wer will schon mit mir rechten? Wer will mich schon anklagen? Wer will mich schon abhalten von dem, was Gott in meinem Leben will? Larry oder Ray, wer soll euch jetzt abhalten, diesen Schritt zu gehen, für Jesus euch öffentlich zu bekennen, wenn ihr das verstanden habt, dass es von Gott kommt? Soll ich das machen? Sollen wir, die wir hier 100 Leute sagen, nee, macht das nicht? Das wird keine Rolle spielen. Warum? Weil Gott in euer Leben reingesprochen hat. Und das ist sowas Gewaltiges, ihr Lieben. Und da möchte ich uns einfach ermutigen an dieser Stelle, dieses auch als Beispiel für uns zu nehmen. Weil das gibt uns so eine Grundlage in der Nachfolge mit unserem Herrn. Dieses Kapitel ist noch nicht zu Ende. Es geht hier weiter in Kapitel 50. Und zwar wendet sich jetzt plötzlich an dieser Stelle das Blatt sozusagen. Und plötzlich geht es nicht um den Gottesknecht, ja, der Schmach erleidet, der plötzlich durch das Leiden und wie Gott ihm da stärkt und ihn hart macht, sozusagen da durchzugehen, sondern jetzt wendet sich plötzlich an uns sozusagen, an gläubige Menschen. Und da heißt es hier in Vers 10, wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet? Der Stimme seines Knechtes gehorcht, der im Finsternis wandelt und dem kein Licht scheint, der hoffe auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinen Gott. Und Vers 11 heißt hier, siehe, ihr alle, die einen Feuer anzündet und Brandpfeile zurüstet, geht hin in die Glut eures Feuers und in die Brandpfeile, die ihr angezündet habt. Das widerfährt euch von meiner Hand. In Schmerzen sollt ihr liegen. Jetzt plötzlich geht es hier da vom Vorbild des Gottesknechts folgend, werden die Gläubigen angesprochen und er wendet sich an Menschen und sozusagen an dieser Stelle an den Überrest. Der bleibt und hier haben wir wieder ja, diese Trostworte, die diesen Teil begleiten in Jesaja-Buch. Und hier geht das plötzlich Darum, wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet? An wen wendet er sich? Er wendet sich hier plötzlich an den kleinen Überrest, der noch sich an dem Herrn festhält und sich vielleicht fragt, lohnt es sich noch, an den Herrn festzuhalten? Das Ganze um mich herum ist so dunkel und so traurig. Und vielleicht fühlen sie sich auch unter Schmach und Elend jetzt. Und die fragen sich, lohnt es sich? Und hier anscheinend ist hier wieder etwas, was Gott zu diesem Überrest sagt. Es lohnt sich. Es lohnt sich wohl. Und hier geht es um gläubige Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Hier wird uns die Art und Weise beschrieben, wie rechte Führung aussehen kann. Wie können Menschen, die im Dunkeln, im Finsteren ihres Lebens befinden, Halt in Gott finden? Und hier gibt uns der Vers 10 sozusagen drei Kennzeichen dafür, die wir sehen können. Und zwar als erstes, ein solcher Mensch hat drei Kennzeichen. Und zwar das erste, den Herrn fürchten, haben wir gelesen. Wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet? Also das erste Kennzeichen für denjenigen, der durch Finsternis geht, vielleicht durch Halt geht und wo er Halt verloren hat scheinbar, ja, und viel Trauer und Leid trägt, das erste, was er sagt, den Herrn fürchten. In dem Sinne, sich davor fürchten, Gott zu missfallen oder ohne Verbindung mit ihm zu leben. Das ist mit Furcht hier gemeint, der den Herrn fürchtet. Ja? Das zweite, was er hier sagt, der Stimme des Knechtes gehorcht, das heißt der Stimme des Gottesknechtes gehorcht. Interessant, fällt euch hier was auf? Vorher lasen wir, der Knecht Gottes hörte die Stimme des Vaters. Hier auf einmal heißt es, der Stimme des Knechtes hört. Auch hier für uns, wir können das sehr gut nachvollziehen und können daraus sagen, der auf Jesus hört, der auf seine Stimme hört. Ja, das heißt, offene Ohren und Herzen zu haben, auf die Stimme des Gottesknechtes zu hören. Das heißt, auf Jesus zu hören. Ja, und das Dritte, was er sagt, seine Knecht gehorcht, der im Finsternis wandelt, dem kein Licht ist, der hoffe auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinen Gott. Das Dritte, was ich hier so erkenne in diesem Vers, der bereit ist zuzugeben, dass man in der Dunkelheit umhertappt. Drei Kennzeichen für uns, ganz wichtig. Dann, wenn wir in Finsternis leben, wenn wir in Leid durchgehen, drei Dinge. Erstens, dass wir erkennen, dass wir im Finsternis sind, dass wir im Leid sind, ja, dass wir dann, ja, dass wir auf die Stimme dessen hören, der zu uns spricht, und zwar Jesus Christus, ja, auf die Stimme des Herrn hören und dann das andere, unser Vertrauen voll und ganz darauf setzen. Und dann verspricht Gott, Licht plötzlich zu haben, Licht im Dunkeln, was durchträgt. Warum ist es wichtig, dass er an dieser Stelle das sagt? Das sagt wieder uns, verrät uns der Vers 11. Und zwar haben wir hier mahnende Worte. In Vers 11 lesen wir Folgendes. Siehe, ihr alle, die ihr ein Feuer anzündet und Brandpfeile zurüstet, geht hin in die Glut eures Feuers und in die Brandpfeile, die ihr angezündet habt. Das widerfährt euch von meiner Hand. In Schmerzen sollt ihr liegen. Ja, das ist ein Vers, bei dem wir schon ja, sehr tief durchatmen müssen. Weil das, was Gott hier sagt, ist schon etwas sehr Gewaltiges und sehr Gravierendes. Was meint an dieser Stelle dieser Vers? Was hat er auszusagen? Welches Bild nutzt also der Prophet oder Gott durch den Propheten? Was möchte er uns dadurch sagen? Der Prophet schildert plötzlich einen Mann, der Feuerholz aufschichtet und dann dieses Feuer als Brandpfeile dazu benutzen will, um seinen Weg zu beleuchten. Ja? Er selber also macht sich ein großes Feuer, zündet es an, macht nochmal Brandpfeile daraus, versucht vielleicht nach vorne zu schießen, reinzustecken, um den Weg zu erkennen. Und was sagt Gott? Sagt, das verurteilt er. Warum? Weil hier jemand versucht, in das Dunkel seines Lebens, in die Situation, in der er steckt, vielleicht auch wieder damals das Volk Israel, die sind verschleppt, die sind in der Gefangenschaft, die sind ein Überrest. Und vielleicht gab es Menschen, die versucht haben, aus eigener Kraft, indem sie sich an Götzen gehalten haben, indem sie irgendwelche Altäre aufgebaut haben, uns selber irgendwie Hilfe zu schaffen und da rauszukommen. Und da sagt Gott, das ist nichts anderes, als selber sich ein Licht im Dunkeln, ein Licht anzuzünden, in der Hoffnung, den Weg zu erkennen. Und er sagt, das wird scheitern. Das Ende ist, ihr werdet wo landen? Die Luther-Übersetzung sagt an dieser Stelle, und ihr werdet in Schmerzen sollt ihr dann liegen. Andere Übersetzung sagt an dieser Stelle, sagt in Qualen oder am Ort der Qual werdet ihr landen. Das sind sehr warnende Worte an dieser Stelle. Und ich glaube, sehr, sehr aktuelle auch Worte für uns in unser heutiges Leben. Und in zweifacher Hinsicht. Ich glaube, hier können wir das anwenden an Menschen, die noch auf der Suche sind nach Licht in ihrem Leben, die vielleicht Jesus noch nie begegnet sind, die merken, es gibt da etwas. Es gibt etwas Höheres, aber ich weiß nicht was. Die merken, die sind hoffnungslos in ihrem Leben und suchen nach Halt, suchen nach Licht und Ausweg und Hoffnung in ihrem Leben und versuchen, alles Mögliche zu greifen und anzuzünden, um bloß Hoffnung und Licht in ihrem Leben zu bekommen. Aber das ist alles eigenes Handwerk. Und hier sagt Gott, und das ist alles zum Scheitern verurteilt. Das wird nicht Licht in dein Leben bringen. Ihr Lieben, wir brauchen an dieser Stelle vielleicht gar nicht auf andere Leute gucken, die keinen Frieden mit Gott haben. Ich glaube, das gilt auch für uns, die wir Kinder Gottes sind. Wenn auch wir plötzlich im Dunkeln unseres Lebens befinden. Wie oft hast du schon selber deine eigene Streichhölzer versucht anzuzünden? Eine Öllampe anzuzünden und zu sagen, ich will jetzt mal endlich Licht in mein Leben reinbringen. Und wo wir selbst anfangen, nach diesem Licht zu suchen, nach Auswegen zu suchen. Wo ist das gelandet? Wo bist du gelandet auf dieser Suche? Ich muss sagen, ich muss bekennen an dieser Stelle, dass ich schon ganz oft gescheitert habe an dieser Stelle, weil ich nicht nach dem Licht gesucht habe, was Gott uns hier anbietet, sein eigenes Licht, was er im Vers 10 ganz klar beschreibt, sondern dass ich das häufig auch erlebe, auch im Kleinen, dass ich plötzlich dann noch in mehr Dunkelheit lande. Ich glaube, das ist ein sehr praktisches Bild, was Gott uns heute zeigt, so in den Alltag hinein und uns Mut machen möchte. Und sagen, liebes Kind Gottes, zünde nicht deine eigenen Lichter an. Such nicht deinen eigenen Weg im Dunkeln deines Lebens, im Leid, sondern wende dich an mich, der das wahre Licht ist. Und wenn du vielleicht heute hier bist und noch keinen Frieden mit Gott hast und merkst, ich habe noch nicht mal dieses Licht, ich bin auf der Suche nach diesem Licht, dann ist hier auch ganz klarer Appell heute an uns und an dich persönlich. Such nicht selber nach Ausweg, such nicht selber nach Heil für deine Seele. Das wirst du nicht finden. Das sagt Gott hier ganz klar. Und ich habe geguckt nach diesen Ausdrücken, die hier benutzt werden im Kapitel 11. Und wisst ihr, wo man in der Parallelstelle landet? Die gleichen Worte, die benutzt werden, da landen wir in Lukas Evangelium Kapitel 16, Vers 23, in Offenbarung 20, Vers 13 und 15. Was wird uns da beschrieben? Ein Ort der Qual. Das ist die Verdammnis. Da führt das Ganze hin. Weit weg von dir, weit weg von Gott. Wenn wir unsere eigenen Lichter anmachen, wenn wir selbstgerecht sind und selber nach diesem wahren Licht suchen. Ich war so froh und dankbar für diese Worte des Evangeliums jetzt an dieser Stelle auch. Wiederum, Gott bietet hier uns an und sagt, ich bin das wahre Licht. Hör auf andere Lichter zu gucken. Hör auf, selber Licht einzuschalten. Ich bin doch das Licht. Wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet, der Stimme des Knechtes gehorcht, der im Finsternis wandelt und dem kein Licht scheint? Wo seid ihr? Wenn du hier bist, dann sagt Gott, der hoffe auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinen Gott und nichts anderes. Das ist der Ausweg. Und das wünsche ich uns, dass wir das so bekommen können und das auch so umsetzen können in unserem Leben. Und vielleicht können wir an dieser Stelle auch mal, ich dachte auch, mal anzubieten, wo, vielleicht hast du auch mal eine Möglichkeit mal zum Zeugnis geben. Wo hast du das vielleicht erlebt, wo du sagen könntest, ja, da habe ich versucht, mein eigenes Licht anzumachen. Und da bin ich gescheitert. Und da war ich so froh. Dann habe ich mich an den Herrn gewandt und dann kam dieser Strahler von oben, der nichts ersetzen konnte. Ich frage mal einfach in der Runde, wer ist so mutig und mal erzählen kann, sagen, ja, ich habe versucht, meine Lichter einzuschalten, einzuzünden. Und das war nicht gut. Ist jemand da, der so ein Zeugnis mal geben würde? Bereichert uns in der Praxis einfach, unterwegs mit unserem Herrn. Vielleicht manchmal zu spontan, aber manchmal legt auch der Herr so solche Sachen und das so zu bekennen und sagen, Geschwister, es lohnt sich, auf das Licht zu hoffen, danach zu fragen. Ich gebe noch kurz dann einen Einblick in das, was uns so auf uns wartet in den Kapiteln 51 und 52. Wir können die Kapitel so ein bisschen zusammenfassen. Zusammenfassung der zwei Kapitel 51 und 52. Ich habe das noch aus meiner Studierzeit selber, aus diesen Kapiteln, fand ich sehr hilfreich, einfach diesen Satz mal zu lesen, unter diesen Aspekt die zwei Kapitel zu sehen, wo es hier heißt, so einen Satz zu lesen, wo Gott sein Volk trösten wollte und vor allen Dingen den Überrest. Ja, um den es immer wieder geht. Der Überrest, der die Hoffnung so ein bisschen verliert und je länger das dauert, dass es immer schwieriger wird. Und hier will Gott wirklich diesen Überrest noch einmal trösten. Und zusammenfassend könnten wir sagen, wo Gott sagt, hört zu, ich tröste euch, ich selber. Und ich bestrafe eure Feinde noch dafür, für das, was sie euch antun. Und dieses hört zu wird deutlich, durch die Verse, die wir in Kapitel 51 lesen, da heißt es, ich habe die Verse aufgeführt in Vers 1 und das erinnert uns ein bisschen vielleicht noch zurück an ein paar Bibelstunden, glaube ich, Johann, hast du die gemacht, wo du das auch noch mal deutlich herausgehoben hast. Wenn Gott, gerade wenn es um Trost geht, dann will er, habe ich das Gefühl, der will das Volk, wenn es so eine Person wäre, an den Schultern nehmen und wachrütteln. Und sagt, du liebes Kind, wach doch endlich auf. Hör zu, was ich dir sagen möchte. Und hier heißt es dann, Vers 1, hört doch mir zu, dann merkt auf mich, hebt eure Augen auf, hört mir bitte zu, werde wach, wach auf, alles Ausdrücke, die sich in diesen Versen immer wieder wiederholen. Und Gott will das sagen, und zwar, er will trösten. Und dann nutzt er solche Worte wie, ja, der Herr tröstet Zion, er tröstet alle ihre Trümmer und alle ihre Trümmer und macht ihre Wüsten, die Enden wie Eden und ihr dürres Land wie den Garten des Herrn, dass man Wonne und Freude darin findet, Dank und Lobgesang. Dann geht er weiter und sagt, aber meine Gerechtigkeit bleibt ewiglich und mein Heil wirkt für und für. Dann Vers 12, ich bin euer Tröster. Wer bist du denn, dass du dich auf Menschen vor Menschen gefürchtet hast, die doch sterben, und vor Menschenkinder, die wie Gras vergehen. Ich tröste die doch. Oder weiter in Vers 16. Ich habe mein Wort in deinen Mund gelegt und habe dich unter den Schatten meiner Hände geborgen, auf dass ich den Himmel vom Neuen ausbreite und die Erde gründe und zu Zion spreche. Du bist mein Volk. Oder in Vers 22, so spricht dein Herrscher, der Herr und dein Gott, der die Sache seines Volkes führt. Siehe, ich nehme den Taumelkelch aus deiner Hand, den Becher meines Grimms, du sollst ihn nicht mehr trinken. Also immer wieder diese Worte des Trostes, die er ausspricht und sagt, hör zu, ich bin da. Ich bin an deiner Seite, ich will zu dir stehen und ich werde das alles, was du Schlimmes erleidest, das werde ich wegnehmen. Und er sagt an anderer Stelle, das werde ich wegnehmen und auf deine Verfolger, auf deine Feinde werde ich das legen. Und dieses, da lesen wir das in Kapitel 51, Vers 23, da heißt es, sondern, also du sollst es nicht mehr trinken, sondern ich will in deinen Peinigern in die Hände geben, die zu dir sprechen, wirf dich nieder, dass wir darüber hingehen, und du machtest deinen Rücken den Erdboden gleich und wie eine Gasse, dass man darüber laufe. Also hier nimmt er das weg und sagt, guck mal, und auf die, die dich bedrängen, da lege ich das drauf. Und das ist etwas, was der Herr so gerne machen wollte, sie trösten. Und in Kapitel 51 und 52 entfaltet er da noch im Genauen und zeigt er denen, wie er das macht und nutzt dann so Bilder wie, da könnten wir vielleicht nächstes Mal noch ein bisschen genauer drauf eingehen, wo er sie erinnert an den Anfang, wie Gott mit Abraham und Sarah begonnen hat, wie er sie berufen hat, sagt er. Und wenn ich das mit denen gemacht habe, mit Abraham und Sarah, einzeln angefangen habe, sollte ich das mit euch nicht machen? Braucht doch keine Angst haben, auch mit euch werde ich das schaffen. Also Worte des Trostes hat der Herr für uns über. In Kapitel 51 und 52. Ja, möge der Herr uns in dem, was wir gehört haben, segnen und dass wir das auch umsetzen könnten, auch in der Praxis. Vor allen Dingen denken wir heute an das Licht in unserem Leben, wenn Finsternis und Leid, die dunklen Tagen und das Lebens wieder erleuchtet werden sollen, dann wenden wir uns an unserem Herrn. Der sagt, ich helfe dir, zünde nicht deine eigenen Lichter an. Lass die Hände weg davon und richte deine Hände auf zu dem Herrn nach oben und erwarte von ihm Hilfe. Das will der Herr uns heute sagen und möge er uns darin segnen. Amen. Lass uns noch beten. Herr unser Gott, wir wollen dir Danke sagen für diese mahnende Worte heute, die wir auch gehört haben. Aber auch sehr tröstende Worte. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für diese klare Worte in deinem Buch, was du uns hinterlassen hast, in deinem Wort. Danke, dass wir das so lesen dürfen, dass wir das so verstehen können. Danken dir für den Jesaja, den du gebraucht hast, uns diese Dinge zu offenbaren. Danken dir, dass du uns als Vorbild vorangegangen bist, dass du so viele Dinge einfach uns vorgelebt hast, wie du selber vorgegangen bist, wie du auf deinen Vater gehört hast, wie du ein hörendes Wort, Herz hattest, und wollen dich bitten, dass du das uns auch schenkst, dass wir die Worte des Vaters verstehen können. Jesus, dass wir deine Worte verstehen können und sie wirklich umsetzen können auch in unserem Leben. Herr, dass wir auch so, ja, so mit voller Kraft und Überzeugung den Weg gehen, den du für uns bereitet hast. Und wenn das heißt, dass wir durch Tiefen und Finsternis und Leid gehen müssen, Herr, dann wollen wir das so annehmen und bitten dich, dass dein Licht uns da durchträgt. Das hast du heute zugesagt. Und wir wollen dich bitten, dass du uns bewahrst davon, unsere eigene Lichter anzuzünden, Herr, die zum Scheitern verurteilt sind, die wirklich auch nicht zum Ziel führen, sondern, ja, so wie du das einfach auch so ganz klar beschrieben hast, zu Schmerzen und Qual. Herr, wir wollen auf dein Licht vertrauen und uns daran festhalten. Schenk uns Gnade dazu, das auch wirklich zu erleben im Alltag. Segne jeden Einzelnen dabei bei dem Ausleben dieses Wortes. Amen.